Was wäre, wenn die Geschichte der Arche Noah eigentlich gar keine Geschichte über eine gigantische Naturkatastrophe ist? Also was, wenn es in Wirklichkeit die Geschichte einer Welt ist, die von antiken, blutrünstigen Warlords als Geisel gehalten wurde?
Ja, das Ganze gleicht dann eigentlich eher einen brutalen Politthriller als einer Gute-Nacht-Geschichte, oder?
Absolut. Wenn man an die Sintflut denkt, taucht bei uns allen ja fast automatisch dieses niedliche Kinderbuchmotiv auf. Also ein bauchiges Holzboot, lächelnde Giraffen, die aus dem Fenster schauen, ein Regenbogen und ein freundlicher alter Mann mit Rauschebart. Alles wirkt da irgendwie unglaublich aufgeräumt.
Stimmt, aber dieses weichgezeichnete Bild reduziert halt einen der dunkelsten und komplexesten Texte der antiken Literatur auf eine reine Tierrettungsaktion. Das blendet den gesamten historischen und moralischen Kontext völlig aus.
Und genau das ändern wir heute. Wenn du dir als Zuhörer nämlich den tatsächlichen Text dieser uralten Schriften ansiehst, also Genesis Kapitel 6 bis 9, dann verblasst dieses niedliche Bild in Sekunden.
Oh ja, komplett.
Wir schauen da urplötzlich auf eine Welt, die moralisch komplett aus den Fugen geraten ist. Eine Welt voller Tyrannen, unvergleichlicher Gewalt und einem ja fast schon apokalyptischen Reset-Knopf. Und das ist das Ziel unserer heutigen tiefgehenden Analyse.
Genau. Wir wollen mit dir über dieses flache Märchenbild hinausgehen.
Richtig. Wir stützen uns dabei auf die extrem detaillierten historischen Vorlesungsnotizen zur alttestamentlichen Geschichte von Robert Verneuil. Unsere Mission für diese gemeinsame Entdeckungsreise ist es, die harten Fakten zur Dauer dieses Ereignisses zu klären, die psychologische Tiefe des Auslösers zu verstehen und dann eine wirklich bizarre Textstelle über sogenannte Gottessöhne zu entschlüsseln.
Und das Ganze gleichen wir am Ende noch mit den antiken Mythen Babylons ab, was super spannend wird.
Also gut, packen wir das mal aus. Bevor wir uns in historische, theologische Debatten stürzen, sollten wir uns ansehen, was der Text eigentlich über das nackte Ausmaß dieses Ereignisses sagt. Man denkt ja oft so, 40 Tage Regen und die Sache war erledigt.
Ja, das ist ein riesiger Irrtum. Der 40-tägige Regen ist nur der allererste Akt dieses Dramas. Das ist ein Punkt, an dem das Kinderbuchbild sofort Risse bekommt. Der Text in Genesis ist erschreckend präzise, was den gesamten Zeitrahmen angeht.
Der liest sich ja eher wie ein akribisches Logbuch, oder?
Genau. Nicht wie ein flüchtiger Mythos. Die Flut beginnt im 600. Lebensjahr Noahs, exakt am 17. Tag des zweiten Monats. Und wenn wir dann weiterblättern zu Genesis 8, Vers 14, lesen wir, dass die Erde erst im darauffolgenden Jahr wieder trocken genug war, um das Schiff zu verlassen. Und zwar am 27. Tag des zweiten Monats.
Warte mal. Wir sprechen hier also von einem vollen Jahr und zusätzlich noch 10 Tagen.
Richtig.
Wahnsinn. Das muss man sich mal psychologisch und logistisch vorstellen. Ein ganzes Jahr in einer geschlossenen Kiste, während die Welt draußen untergeht?
Ja, Gelehrte debattieren da immer wieder drüber, ob hier ein lunarer Kalender gemeint ist, wie er im antiken Nahen Osten üblich war, bei dem ein Jahr 354 Tage hat, oder eben ein solarer Kalender.
Ah, okay.
Sodass wir am Ende bei einem vollen, exakten Sonnenjahr von 365 Tagen landen.
Das ist ja krass. Und diese zeitliche Präzision unterstreicht doch eigentlich eine ganz fundamentale Kernaussage, oder? Also das war keine normale jährliche Überschwemmung in irgendeinem Flusstal in Mesopotamien.
Absolut nicht. Das war ein Ereignis von völlig beispiellosem, weltumspannendem Ausmaß. Ich meine, das Wasser brauchte Monate, um überhaupt wieder zu sinken.
Ja, und ein so gigantisches Trauma wirft unweigerlich die Frage nach dem Warum auf. Warum so ein radikaler Schnitt? Wenn man Genesis 6, also die Verse 5 bis 8 liest, fallen einem sofort diese massiven Superlative auf.
Mhm.
Das steht nicht einfach, dass die Gesellschaft ein paar Probleme hatte oder dass die Kriminalitätsrate ein bisschen stieg. Da steht, dass Gott die enorme Bosheit sah und dass, ich zitiere, jedes Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse war den ganzen Tag. Da bleibt ja kein Millimeter Raum für eine positive Auslegung.
Nein, überhaupt nicht. Verneuil arbeitet diese sprachliche Verdichtung im Hebräischen brillant heraus. Der Autor des Textes baut hier eine regelrechte Mauer aus absoluten Begriffen auf, um quasi 5 verschiedene Dimensionen des Bösen zu beschreiben.
5 Dimensionen?
Ja. Zuerst haben wir die Intensität. Die Bosheit war schlichtweg groß. Dann folgt die Innerlichkeit,
Ah, also es geht nicht nur um schlechte Taten auf der Straße, sondern um die Gedanken seines Herzens, wie du vorhin zitiert hast.
Ganz genau. Im hebräischen Denken ist das Herz nicht nur der Sitz der Emotionen, sondern des Willens und des Intellekts. Die tiefste psychologische Steuerungseinheit des Menschen war betroffen.
Wow.
Und daran schließt sich die Inklusivität an, also jedes Gebilde der Gedanken. Niemand und nichts war ausgenommen. Dann die Exklusivität, es war nur böse. Und als wäre das nicht genug, kommt noch die Kontinuität dazu.
Den ganzen Tag.
Exakt. Das ist eine totale und allumfassende Diagnose eines kompletten systemischen Versagens.
Das wird ja später in Genesis 8 auch noch untermauert, wenn es heißt, das Herz des Menschen ist böse von Jugend an. Wir sprechen hier also nicht über ein Verhalten, das sich die Gesellschaft irgendwie unglücklich angewöhnt hat.
Nein.
Dass man mit ein paar guten Gesetzen wieder reparieren könnte. Das ist ein tiefsitzender, angeborener Systemfehler. Weißt du, für dich als Hörer, das lässt sich vielleicht am besten mit Technologie vergleichen.
Wie meinst du das?
Also das ist nicht so, als würde ein einziges Programm auf deinem Computer abstürzen, weil du auf einen falschen Link geklickt hast. Das ist ein fataler, angeborener Computervirus, der sich tief in den Quellcode der Hardware gefressen hat und das gesamte Betriebssystem permanent und unrettbar überschreibt.
Das ist ein sehr gutes Bild dafür.
Aber da muss ich nachhaken. Wenn du dir das anhörst, drängt sich ja sofort eine Frage auf. War diese totale Vernichtung nicht extrem hart? Ich meine, wenn dieses Betriebssystem von Grund auf korrumpiert war, waren die Menschen dann nicht quasi wehrlos gegen ihre eigene angeborene Natur?
Ja, das wirft eine wirklich wichtige Frage auf. Das ist die zentrale philosophische und theologische Spannung des Textes. Warum lässt ein Schöpfer so eine Zerstörung zu? Die Antwort, die sich aus der Erzählstruktur ergibt, ist ziemlich faszinierend.
Okay.
Gott ließ diese Entwicklung scheinbar über Generationen hinweg ungehindert laufen. Es gab kein sofortiges Eingreifen bei der ersten oder zweiten Verfehlung nach dem Garten Eden.
Also, er hat einfach zugeschaut.
Der Text zeigt eine Abwärtsspirale. Die Gesellschaft hatte einen Punkt überschritten, an dem das Böse nicht mehr nur eine individuelle Verirrung war, gegen die man ankämpfen konnte. Es war der absolute, unwiderrufliche Normalzustand geworden.
Verstehe.
Die Flut wird in diesem Kontext nicht als willkürlicher Zornausbruch eines beleidigten Gottes beschrieben. Sie ist die absolute Notbremse für eine Welt, die ohnehin dabei war, sich durch ihre eigene Gewaltspirale komplett selbst auszulöschen.
Eine Notbremse. Das wirft natürlich die Frage auf, wie diese völlig verdorbene Gesellschaft im Alltag aussah, kurz bevor diese Notbremse gezogen wurde. Und praktischerweise liefert uns Genesis da direkt vor der Ankündigung der Flut ein konkretes Beispiel.
Oh ja.
Es ist allerdings eines der bizarrsten und am meisten diskutierten Rätsel der gesamten Bibel. Wir sprechen von Genesis 6, Verse 1 bis 4. Das berühmte Mysterium der sogenannten Gottessöhne. Und hier wird es wirklich interessant.
Ein Textabschnitt, über den sich Gelehrte seit Jahrtausenden buchstäblich den Kopf zerbrechen.
Der Text beschreibt, dass die Gottessöhne sahen, dass die Töchter der Menschen schön waren. Und sie nahmen sich zu Frauen, wen sie wollten. Das Resultat dieser Verbindungen waren die sogenannten Nephalim.
Was ja oft als Riesen übersetzt wird.
Genau, und die Giborim, die Helden oder Männer des Namens. Wenn ich das lese, das klingt wie der Plot für einen Marvel-Film. Antike Mutanten oder Halbgötter, die über die Erde wandeln. Was passiert da wirklich?
Farnoy analysiert in seinen Notizen verschiedene Theorien, um diesem Mysterium auf den Grund zu gehen. Die offensichtlichste für den modernen Leser wäre wohl die mythologische Theorie.
Also antike Aliens oder buchstäbliche Götter, die vom Himmel kommen?
Genau. Kritische Gelehrte betrachten das oft als einen antiken Mythos, der versehentlich in die Bibel gerutscht ist. Die Idee ist, dass Götter sich mit Menschenfrauen paaren und Halbgötter zeugen, ähnlich wie in der griechischen Mythologie mit Herkules.
Aber das passt doch überhaupt nicht.
Richtig. Konservative alttestamentliche Wissenschaftler verwerfen diesen Ansatz sofort. Er bricht komplett mit der streng monotheistischen Theologie des restlichen Buches Genesis. Dort gibt es nur einen Gott, keine Götter Pantheons, die auf der Erde Affären anfangen.
Wenn wir also polytheistischer Götter streichen, landet man schnell bei der nächsten populären Idee. Engel. Gefallene Engel, die physische Körper annehmen, um sich mit menschlichen Frauen zu paaren.
Ja.
Die frühe Kirche fand diese Idee wohl ziemlich faszinierend und oft wird da ein Vers aus dem Judasbrief im Neuen Testament herangezogen, der spricht von Engeln, die ihren Herrschaftsbereich verlassen haben.
Das ist die sogenannte Engelsicht. Gelehrte wie William Henry Green, ein bedeutender Alttestamentler, argumentieren jedoch scharf dagegen. Die Vorstellung von sexuell aktiven Engeln ist dem gesamten hebräischen Denken völlig fremd.
Es hat vor allem gewaltige logische Lücken im Text selbst. Jesus erwähnt später im Neuen Testament explizit, dass Engel keine körperlichen, sexuellen Wesen sind, die heiraten.
Absolut.
Was für mich aber der absolute K.O.-Schlag für diese Theorie ist, schau dir die Reaktion in Vers 3 an. Gott richtet seine Strafe ausdrücklich gegen den Menschen. Er sagt, die Lebenszeit des Menschen wird auf 120 Jahre begrenzt.
Mhm. Sehr wichtiger Punkt.
Wenn eine Horde rebellischer Engel vom Himmel herabgestiegen ist und die Menschheit terrorisiert und missbraucht hat, warum verflucht Gott dann die Opfer? Warum werden die Menschen bestraft, wenn die Engel das Gesetz gebrochen haben? Juristisch und moralisch ergibt das überhaupt keinen Sinn.
Das ist ein hervorragender Punkt. Die Bestrafung muss zum Täter passen. Da die Engeltheorie hier versagt, dominierte lange Zeit eine andere Erklärung. Die sogenannte Setitensicht.
Ah, okay.
Die wurde unter anderem von Gelehrten wie Voss stark gemacht. Sie versucht, das Problem rein menschlich zu erklären.
Dabei geht es um zwei familiäre Blutlinien, richtig? Die frommen Nachkommen von Seth und die verfluchte Linie von Kain.
Ganz genau. Diese Theorie interpretiert die Gottessöhne als die gottesfürchtige Familienlinie von Seth. Die Töchter der Menschen hingegen sollen die gottlose Linie von Kain repräsentieren.
Okay, also keine Engel.
Nein, das Verbrechen wäre demnach keine übernatürliche Paarung, sondern eine fatale religiöse Vermischung. Die frommen Gläubigen ließen sich von der physischen Attraktivität der ungläubigen Kaniten verführen, heirateten sie und gaben dadurch ihre geistliche Identität auf.
Das klingt auf den ersten Blick ja nachvollziehbarer als sexuell aktive Engel. Aber in den Notizen von Van Noy taucht ein linguistisches Argument gegen diese Setitentheorie auf, das diese Idee komplett demontiert.
Ja, das ist sprachlich sehr interessant.
Es dreht sich um das kleine hebräische Wort für Menschheit, Ha-Adam. In Genesis 6, Vers 1 steht: Als die Menschen, also Ha-Adam, begannen, sich zu vermehren. Hier sind sich alle Linguisten einig, das meint die gesamte Menschheit auf der Erde.
Richtig.
Aber direkt im darauffolgenden Satz in Vers 2 heißt es, da sahen die Gottessöhne die Töchter der Menschen, wieder Ha-Adam. Wenn die Setitentheorie stimmt, muss das Wort Ha-Adam im ersten Satz für alle Menschen stehen und im zweiten Satz, nur einen Atemzug später, bedeutet es urplötzlich nur noch die böse Linie von Kain.
Und das wäre eine beispiellose sprachliche Verrenkung, die in keinem vernünftigen Text funktioniert.
Lass uns das mal in unseren Alltag übersetzen. Das ist, als würde ich im selben Atemzug sagen, ich esse gern einen Apfel, aber ich benutze lieber ein Windows-Gerät als einen Apfel. Und dann erwarte ich von dir, dass du völlig ohne Warnung kapierst, dass der zweite Apfel plötzlich eine Tech-Firma ist.
Das ist eine super Analogie. Das ist absurde Kommunikation.
Und mal abgesehen von der Sprache. Selbst wenn ein frommer Seth-Nachkomme eine gottlose Frau heiratet, warum in aller Welt sollten aus dieser ganz normalen menschlichen Ehe urplötzlich brutale Riesen und übermenschliche Krieger entstehen? Das ergibt doch genetisch wie theologisch null Sinn.
Exakt. Diese eklatanten Schwächen führen uns zu der Theorie, die in Van Noys Notizen als die plausibelste herausgearbeitet wird. Die Sicht des göttlichen Königtums, im Englischen oft die Kingship View genannt.
Kingship View.
Um das zu begreifen, müssen wir unsere moderne Brille abnehmen und uns tief in den historischen Kontext des antiken Nahen Ostens versetzen.
Okay.
Wenn wir uns frühe Hochkulturen wie Ägypten, die Sumerer oder die Hethiter ansehen, finden wir ein faszinierendes Muster. Es war dort absolute Standardpraxis, dass sich Könige und Herrscher buchstäblich als Söhne der Götter bezeichneten.
Warte, es sind also rein politische Herrschertitel. Wir reden hier nicht von Engeln, wir reden nicht von einer frommen Blutlinie, wir reden von machtgierigen menschlichen Königen, die sich selbst einen göttlichen Status verliehen haben, um ihre Tyrannei zu rechtfertigen.
Das trifft den Kern der Sache auf den Punkt. Der Text in Genesis übt hier eine massive, subversiv verpackte Kritik an menschlichen Tyrannen. Diese frühen Herrscher rissen alle Macht an sich und etablierten als ultimatives Statussymbol die Polygynie.
Ah, also sie nahmen sich, wen sie wollten.
Genau. Der hebräische Text sagt, sie nahmen sich Frauen von allen, die sie wählten. Die Formulierung deutet nicht nur auf Heirat hin, sondern auf massives Horten.
Krass.
Sie zwangen zahllose Frauen in ihre Harems. Es war ein institutionalisierter Machtmissbrauch. Sie behandelten Menschen wie Besitz. Und das Resultat dieser tyrannischen Strukturen, dieser Machtzentren, waren die sogenannten Nephalim.
Die Riesen. Zumindest werden sie in vielen Übersetzungen so genannt, richtig?
Ja, der Begriff Nephalim ist linguistisch extrem schwer zu fassen, aber im Kontext dieser Königtumstheorie deutet alles auf eine elitäre, brutale Kriegerkaste hin.
Also keine echten Riesen im Sinne von Fabelwesen?
Nein, es waren die bewaffneten Schlägertrupps und Söldnerheere dieser Könige. Sie waren vielleicht physisch imposant, aber vor allem waren sie durch ihre unkontrollierte Gewalt gefürchtet. Sie terrorisierten das Land im Namen ihrer sich selbst als göttlich bezeichnenden Herrscher.
Wow, das fügt die Puzzleteile wirklich perfekt zusammen. Es erklärt völlig lückenlos, warum Gott nur ein paar Verse später in Vers 13 sein vernichtendes Urteil fällt und sagt, die Erde ist voller Gewalt.
Genau.
Wir blicken hier also nicht auf eine Welt voller rebellierender Engel oder verbotener Götteraffären. Wir blicken auf eine Welt, die von menschlichen Diktatoren, institutionalisiertem Missbrauch und deren Kriegsherren durch absolute unerbittliche Gewalt regiert wurde. Das Betriebssystem der Menschheit war von Machtgier zerfressen. Die Notbremse musste gezogen werden.
Und diese Perspektive transformiert den Text eben von einem bizarren Fantasy-Märchen in eine tiefgründige politische und moralische Anklage.
Und das bringt uns zu einem weiteren faszinierenden Aspekt. Wenn diese vorflutliche Welt der Tyrannenkönige tatsächlich in einer gigantischen weltweiten Flut unterging, also wenn wir hier von einem realen, historischen Event sprechen, dann müssten doch auch andere Kulturen fernab der Hebräer davon berichten.
Ja, das ist eine ganz logische Schlussfolgerung. Ein solches Trauma verschwindet nicht einfach aus dem kollektiven Gedächtnis.
Genau, und das führt uns unweigerlich zur Historizität des Textes und den verblüffenden babylonischen Parallelen.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, müssen wir vorab eines zur biblischen Datierung klarstellen.
Okay, was genau?
Wir können anhand des Textes kein exaktes historisches Jahr für diese Flut berechnen. Versucht man, die Genealogien in Genesis 11 einfach mathematisch zurückzurechnen, landet man bei nur knapp 300 Jahren zwischen der Flut und der Zeit von Abraham.
Und das reicht historisch nicht.
Nein, es ist historisch und archäologisch unmöglich, da in dieser kurzen Spanne riesige, komplexe Zivilisationen in Ägypten und Mesopotamien entstanden sind.
Ah, verstehe.
Dieser scheinbare Widerspruch ist jedoch kein Fehler im Text. Biblische Genealogien sind nicht als lückenlose Chronologien gedacht. Sie haben oft bewusste Lücken und dienen theologischen Zwecken, um bestimmte Abstammungslinien zu betonen.
Aber das Ereignis selbst gilt schon als historisch, oder?
Absolut. Der entscheidende Faktor ist, die biblischen Autoren und auch das Neue Testament behandeln die Sintflut ohne jeden Zweifel als absolutes historisches Faktum. Denk an Jesus in Matthäus 24 oder die Autoren von Hebräer 11 und dem zweiten Petrusbrief. Die behandeln das nicht als metaphorisches Lehrgedicht.
Und sie stehen mit dieser Erinnerung nicht allein. Das ist der Moment in den Quellen, der wirklich verblüffend ist. Wir haben diverse mesopotamische Texte gefunden, die teils älter erscheinen oder zumindest parallel zur biblischen Tradition existierten.
Ja, da gibt es einige.
Da ist zum Beispiel das berühmte Gilgamesch-Epos mit seinem Helden Utnapishtim, da ist das Atrahasis-Epos und die sumerische Version mit dem Helden Zyosudra. Und die Gemeinsamkeiten dieser Mythen mit der Genesis-Erzählung, die sind so detailliert, dass man Gänsehaut bekommt.
Die strukturelle Skelettübereinstimmung der Narrative ist tatsächlich enorm. Verneu listet in seinen Notizen 8 sehr spezifische, markante Gemeinsamkeiten auf, die man einfach nicht mit Zufall erklären kann.
Was sind das für Gemeinsamkeiten?
In beiden Traditionen, also der biblischen und der babylonischen, tötet eine gigantische Flut fast das gesamte menschliche Leben. In beiden Erzählungen werden nur sehr wenige Überlebende zusammen mit Tieren in einem speziell konstruierten Schiff gerettet. Es gibt eine göttliche Vorwarnung für den Helden.
Das ist schon sehr spezifisch.
Es geht noch weiter. Es gibt eine detaillierte Bauanleitung für das Boot. Das Schiff hat in beiden Fällen mehrere Decks. Es landet am Ende der Katastrophe auf einem Berg. Um zu prüfen, ob das Wasser gesunken ist, werden Vögel freigelassen. Sogar die Art der Vögel überschneidet sich teilweise Und ganz am Ende bringt der Überlebende ein Tieropfer dar.
Wahnsinn! Wenn man diese Liste hört, ist es eigentlich kein Wunder, dass Gelehrte wie Feinigen, die in Wanneus Notizen zitiert werden, sagen, die Hebräer haben die Geschichte schlichtweg 1:1 von den Babyloniern kopiert.
Das ist ein häufiger Vorwurf.
Klar, die waren im babylonischen Exil, haben den Polytheismus rausgestrichen, den Namen des Helden in Noah geändert und es als ihre eigene Geschichte verkauft. Aber wenn man sich die gravierenden Unterschiede ansieht, dann zerfällt diese Kopiertheorie komplett.
Vor allem bei den technischen Details des Bootes. Das ist unfassbar spannend. Der Vergleich der beiden Wasserfahrzeuge ist wahrscheinlich das stärkste Argument gegen ein simples Abschreiben.
Das ist wirklich der Hammer. Schauen wir uns das Schiff von Utnapishtim im Gilgamesch-Epos an. Es wird uns als ein exakter Würfel beschrieben.
Ein Würfel?
Ja, 120 Ellen lang, 120 Ellen breit, 120 Ellen hoch. Ein gigantischer Holzwürfel mit 6 Decks unterteilt in 9 Sektionen. Das ist doch kein seetüchtiges Boot. Stell dir das mal physikalisch vor. Du wirfst einen massiven Würfel in eine tosende, weltumspannende Flut. Das Ding ist eine gigantische, unkontrollierbare Waschmaschine.
Oh mein Gott, ja.
Es würde in den Wellen wild umherwirbeln, sich ständig überschlagen und alle Insassen, Mensch wie Tier, wären nach 5 Minuten tot oder schwer verletzt. Das ist ein rein mythologisches, von heiligen Zahlen getriebenes Konstrukt, das in der Realität niemals schwimmen würde. Und dann schaust du dir im Kontrast die biblische Arche an.
Die Dimensionen in Genesis 6, Vers 15 sind radikal anders. 300 Ellen lang, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Umgerechnet in moderne Maße sprechen wir von grob 137 Metern Länge, 23 Metern Breite und 14 Metern Höhe. Es hat 3 Decks.
Weißt du, was das ist? Das ist ein Verhältnis von 6:1. Das ist exakt die Ratio, die moderne Schiffsbauer verwenden, um die maximale Stabilität in extrem rauer See zu gewährleisten. Das sieht aus wie ein modernes Frachtschiff.
Ja, das ist kein Würfel.
Diese Maße beschreiben ein absolut realisierbares, massives Schiff. Gelehrte haben berechnet, dass ein Gefährt mit diesen Proportionen eine Ladekapazität von etwa 43.000 Tonnen hätte. Das entspricht über 500 standardisierten Eisenbahngüterwaggons.
Das ist enorm.
Es ist extrem stabil, es kann praktisch nicht kentern. Selbst bei einem Neigungswinkel von fast 90 Grad würde es sich wieder aufrichten. Die biblischen Maße klingen einfach nicht nach einem ausgedachten Mythos. Sie klingen nach einem echten, ingenieurstechnisch perfekten Bauplan für das reine Überleben.
Und dieser technische Kontrast enthüllt das eigentliche Verhältnis dieser Texte zueinander. Wenn die biblischen Autoren die Geschichte einfach von den Babyloniern kopiert hätten, hätten sie mit größter Wahrscheinlichkeit auch das magische, absurde Würfelschiff übernommen.
Weil es in der Kultur so bekannt war, oder?
Genau, das war das bekannte Narrativ. Dass die biblische Arche stattdessen solch realistische schiffsbauliche Proportionen aufweist, deutet vielmehr darauf hin, dass beide Kulturen auf denselben historischen Ursprung zurückgreifen. Ein welterschütterndes, reales Katastrophenereignis hat sich unauslöschlich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt.
Ja, das macht total Sinn.
Beide Kulturen haben diese Erinnerung bewahrt, aber sie haben das Ereignis durch ihre völlig unterschiedlichen kulturellen und theologischen Filter überliefert.
Wobei der theologische Filter der Babylonier ja fast schon zynisch ist. In ihren Epen ist die Flut das Resultat genervter Götter. Die Menschen vermehren sich, sie machen zu viel Lärm, die Götter können nicht schlafen, also beschließen sie in einer Laune heraus, die Menschheit auszulöschen.
Und die Rettung erfolgt in dieser absurden Holzwürfelwaschmaschine.
Richtig. In der biblischen Erzählung hingegen ist die Flut ein tief moralisches Gericht. Es geht um einen souveränen Schöpfer, der mit ansehen muss, wie eine Welt von tyrannischen Gottessöhnen und unkontrollierter Gewalt von innen heraus verfault.
Die biblische Version reduziert Gott eben nicht auf ein kleinliches, launisches Wesen, das Lärm nicht ertragen kann. Sie präsentiert einen Gott, der über die totale moralische Korruption, über diesen alles durchdringenden Virus im Betriebssystem tief trauert. Es ist ein notwendiger Eingriff zur Erhaltung der Gerechtigkeit, gepaart mit einer absolut rationalen Vorsehung für die Rettung.
Und da schließt sich der Kreis zu unserer anfänglichen Frage. Also, was bedeutet das alles? Warum ist das heute für dich als Hörer noch relevant? Warum pflügen wir uns durch diese antiken Texte und mesopotamischen Schiffbaupläne? Wenn du das nächste Mal das Bild von der niedlichen Arche im Kinderbuch siehst, weißt du jetzt, dass das nur die harmlose Oberfläche ist.
Absolut.
Wir berauben den Text seiner enormen erzählerischen und moralischen Kraft, wenn wir ihn als reine Tierrettungsgeschichte lesen. Diese Texte sind tiefgründige, schonungslose Auseinandersetzungen mit der menschlichen Natur.
Ja.
Sie analysieren systemische Korruption, den brutalen Missbrauch von Macht durch Eliten, diese Herrscher, die sich nahmen, was sie wollten. Es ist die fundamentale Auseinandersetzung damit, wie die Menschheit globale Katastrophen verarbeitet.
Es zwingt uns dazu, kritisch zu hinterfragen, wie wir historische Realität von mythologischer Überhöhung trennen. Der Kern der Wahrheit liegt fast immer unter dicken Schichten von kultureller Interpretation begraben.
Das führt mich zu einem abschließenden, provokanten Gedanken, den wir dir heute mit auf den Weg geben wollen. Etwas, das über diese alten Schriften hinausgeht. Wenn verschiedene antike Hochkulturen exakt dasselbe gigantische Ereignis erlebten, es aber in so völlig widersprüchlichen Mythen aufschrieben. Auf der einen Seite das absurde Würfelboot der genervten Götter, auf der anderen das funktionale Frachtschiff eines trauernden Schöpfers.
Mhm.
Welche modernen globalen Krisen erleben wir eigentlich genau heute, in unserer Zeit? Krisen, die in 2000 Jahren von verschiedenen Kulturen der Zukunft in völlig unterschiedlichen, widersprüchlichen Mythen erzählt werden, obwohl sie alle denselben wahren Kern haben. Welcher Filter wird über unsere Geschichte gelegt? Denk mal darüber nach. Danke, dass du heute bei unserer Entdeckungsreise dabei warst. Bis zum nächsten Mal bei unserer tiefgehenden Analyse.